Vorwärts nach weit. Der Hannover 96 Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. André, Chris, Dennis und Tobi.
Liebe HörerInnen, vor zwei Tagen habt ihr sie gehört oder konntet ihr sie hören, unsere Hinrundenanalyse, das Fazit, was wir gezogen haben. Ich habe darauf hingewiesen, ich möchte das hier ganz stolz auch verkünden, ich habe darauf hingewiesen, dass sich Markus Mann bis Ende des Jahres Zeit gelassen hat, André, bis er eine Entscheidung verkünden wird. Und zwei Tage später ist es passiert. Markus Mann hat eine Entscheidung getroffen. Er ist dem Votum von Vorwärts nach weit gefolgt und hat sich dann von Stefan Leitl getrennt. Das Dreijahresprojekt ist abgebrochen. Es ist gescheitert. Stefan Leitl ist gescheitert in Hannover, bei Hannover 96. Harte Worte, die ich hier zu Beginn finde, werden wir aber tatsächlich unterfüttern, auch mit Argumenten. Und jetzt brauchen wir kein Blatt mehr vor den Mund zu nehmen, denn er ist weg und er ist Geschichte. Und ich zumindest freue mich darüber. Und ich freue mich noch viel mehr, dass wir uns spontan heute Abend an diesem entscheidenden Tag für Hannover 96 im Hinblick auf die Rückrunde zusammengefunden haben. Und wir, das natürlich ich, Tobi, und an meiner Seite André. Guten Abend, André.
Einen wunderschönen guten Abend. Ja, dass wir uns so schnell wiederhören, habe ich tatsächlich nicht dran gedacht. Und du eigentlich ja auch nicht, wenn du ehrlich wärst. Aber ich gönne dir diesen Punkt, genauso wie ich sicherlich auch Max die Eintrittskarte auf der West gönne. Völlig in Ordnung das alles. Du hast aber in einem Punkt absolut recht. Und deswegen freue ich mich total auf diese Sendung, auf eure Meinungen. Ich glaube, das ist ein historischer Tag für Hannover 96. Es ist zumindest mal eine historische Chance, ob daraus was entwickelt und so weiter. Das werden wir alles sehen, alles besprechen. Aber dieser heutige Tag war aus meiner Sicht überfällig. Auf jeden Fall ist er unfassbar wichtig. Und jetzt gilt es, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Und ich denke, wir werden ja über Stefan Leitl gleich noch ein bisschen sprechen. Auch da bin ich noch gespannt, denn da unterscheiden sich ja auch die Meinungen. Da ist ja viel Hurra und viel Uiuiui. Ich bin gespannt, wo wir landen werden.
Ja, bin ich auch sehr gespannt. Und nicht nur du bist heute Abend mit dabei. Chris ist auch mal wieder mit dabei. Guten Abend, Christian.
Ja, moin moin in die Runde erstmal. Also diesmal hält André seinen Monolog gleich am Anfang.
Ja, das ich auch gerade.
In der Mitte der Sendung. Du spontan sagst, dass wir uns hier treffen, das möchte ich hier ein bisschen richtigstellen. Also unser lieber Tobi hat eigentlich verlangt, dass wir, also ich hätte am liebsten mein Kind fallen lassen sollen in dem Moment, wo die Nachricht rauskam. Er hat quasi sofort den Krisenstab einberufen wollen, wollte sich dann darauf einlassen, dass wir und die Füße stillhalten, bis wir dann wissen, wer es denn wird. Und Gott sei Dank hat unser Podcast Sheldon dann heute doch noch die Möglichkeit, alles, was ihm so auf der Seele liegt, noch loszuwerden. Ich freue mich, dabei zu sein. Schönen guten Abend.
Auch das war ein schöner Monolog. Mal gucken, ob es unser Dritter im Bunde, oder der Vierte im Bunde besser gesagt, auch mit einem kleinen Monolog beginnt. Und ich freue mich, dass du da bist. Leider warst du im Fazit nicht dabei. Vielleicht können wir es ein bisschen sogar nachholen. Spannend. Max, schönen guten Abend.
Ja, guten Abend euch. Und der heutige Morgen hat bei mir sehr interessant begonnen, denn ich wurde aufgeweckt von ganz vielen Nachrichten auf meinem Handy und Weihnachtsglückwünschen verspätet, eher gesagt, dass Stefan Leitl nicht mehr Trainer von Hannover 96 ist. Das hatte ich ja lange gefordert. Und ich möchte mich auch zunächst bei André bedanken für das Vertrauen in meine Wette und in meine Wettkünste, denn ich freue mich sehr über diesen Besuch auf der West. Und ja, ich blicke sehr, sehr, sehr gespannt auf diese Folge zu, weil wir doch einige interessante Themen zu besprechen haben.
Das haben wir in der Tat. Aber fangen wir mal vorne an. Also heute Morgen, ich glaube es war so gegen 10, hat Hannover 96 bekannt gegeben, dass Stefan Leitl kein Trainer mehr bei 96 ist. Und tatsächlich ist das dann doch in der Schnelle ein Stück überraschend. Da bin ich dann doch bei dir, André. Auch wenn ich gesagt habe, Markus Mann hat Zeit bis Jahresende sich erbeten. Und diese Zeit wird er auch nutzen, wie auch darüber gesprochen haben. Naja gut, wenn der Trainer vielleicht jetzt im Winter nicht sagt, ich verlängere, dann wäre es schlauer, dass man ihn dann doch gehen lässt. Ob das nicht sowieso schlau ist, das werden wir noch besprechen. Aber interessant fand ich tatsächlich, und ich muss sagen, da spricht mir Markus Mann ein bisschen aus der Seele. Ich darf ihn kurz zitieren. Also Sportdirektor Markus Mann hat die Entscheidung wie folgt erklärt. Diesen Schritt zu gehen ist sicher keine leichte Entscheidung gewesen. Mit Blick auf die Tabelle haben wir definitiv den Anschluss nach oben. Eine echte Konstanz haben wir ehrlicherweise aber nicht hinbekommen. Und wir hatten extreme Ausreißer nach unten. Um die größtmögliche Wahrscheinlichkeit auf Erfolg zu haben, jetzt wird es spannend, sind die absolute Überzeugung und der volle Rückhalt im ganzen Club und Umfeld notwendig. Der Glaube daran, in dieser Konstellation bis zum Schluss um den Aufstieg spielen zu können, ist allerdings nicht mehr vorbehaltlos vorhanden gewesen. Und dann ist aus meiner Sicht der beste und ehrlichste Weg, eine klare und konsequente Entscheidung zu treffen. Heißt das, Stefan Neidl war nicht mehr im gesamten Konstrukt 96 als der Richtige empfunden? Oder wie darf man das verstehen?
Nein, das ist ja nur Blabla, weil er ja weiß, dass er was abgeben muss und das tut er. Er ist ja auch unglaublich unehrlich an der Stelle, was aber nicht schlimm ist, weil es natürlich das Geschäft ist und das Geschäft verlangt das. Und so ähnlich wie in der Politik ist das offensichtlich auch auf dieser Position so, dass man eben so ein paar Floskeln rausknallen muss. Das ist unehrlich, meine ich deswegen, die Entscheidung, Stefan Leitl gehen zu lassen, wie auch immer da die Vertragsmodalitäten sind oder wie das am Ende arbeitsrechtlich korrekt heißen würde, weiß ich ja gar nicht. Also ihn freizustellen, so sage ich jetzt einfach mal, ist ja viel, viel eher getroffen worden. Das ist ja nicht heute passiert. Und auch, dass sofort Breitenreiter da ist, ein Co-Trainer, ein neuer dazu kommt.
Wir bleiben jetzt erstmal bei Leitl. Wir bleiben ja, jetzt bitte erstmal bei Leitl.
Genau, das wurde alles. Wart doch ab. Jetzt wart nee, doch ab. Das ist doch alles schon langer Hand vorbereitet. Und das heißt, diese Zeit zwischen den Weihnachtsfeiertagen und eben dem neuen Jahr ist da völlig unerheblich. Ich bin mir sicher, dass das vor dem Hertha-Spiel oder zumindest direkt nach dem Hertha-Spiel für alle Beteiligten klar war. Nur was soll er denn sagen? Das Hertha-Spiel kann ja nicht der entscheidende Punkt gewesen sein.
André, da muss ich kurz rein, weil du beantwortest wieder mal meine Frage nicht und heute akzeptierst du nicht. Nee, hast du nicht. Also meine Frage war ja, hat Stefan Leitl nicht mehr den gesamten Rückhalt im Konstrukt 96.
Weil so, jetzt habe ich doch damit beantwortet. Er hatte es auch schon vor dem Hertha-Spiel nicht und er hatte schon seit längerer Zeit nicht. Hätte er das, wäre es doch gar keine Diskussion gewesen. Ich wollte ja nur sagen, dass da Markus Mann an der Stelle ein bisschen unehrlich ist, weil er ja den Eindruck vermittelt, dass das jetzt quasi über die Weihnachtstage man sich irgendwie zusammengesetzt hat oder da eine Erkenntnis bekommen hat. Ein Weihnachtswunder ist ihm eingeflogen ins Köpfchen. Daran glaube ich nicht. Das Ding ist viel, viel länger schon in der Pipeline. Man hat sich jetzt dazu entschieden, das so zu machen. Manchmal gibt es da ja auch vertragliche Hindernisse, die jetzt auch ausgeräumt werden müssen und so weiter und so fort. So, jetzt ist alles ausgeräumt, wir haben einen Nachfolger, man kann den aktuellen Trainer gehen lassen und Markus Mann verkündet das. So, der arme Leitl in Anführungszeichen hat ja, wenn man sich, wir haben ja gestern schon drüber gesprochen, hat ja nichts Schlimmes gemacht. Er hat sich nicht verbal zu irgendwas hinreißen lassen, wo man sagen muss, wir müssen hier sofort die Notbremse ziehen. Rein sportlich wissen wir die Ergebnisse seit Wochen. Auch da gibt es keine neuen Entwicklungen. Die Konstanz, von der gesprochen wird, und die Ausreißer nach unten, das stimmt alles, ist aber auch in den letzten Wochen nicht passiert, zumindest nicht die Ausreißer nach unten. Von daher, es ist der marktübliche Mechanismus. Das ist einfach so.
Ja, Ausreißer nach unten heißt ja nicht immer, Ausreißer nach unten heißt ja nicht immer 0 zu 10. Aber wenn man sich da mal die Bilanz der letzten 6 Spiele anguckt, ist Hannover in der Formtabelle auf Platz 15.
Mit gerade mal durchaus Spiele dabei, wo man im Vorfeld doch erwarten darf, dass man die macht. Vor allem, wenn man Ambitionen hat, nach oben zu gehen. Also das sehe ich auch nicht so positiv oder nicht so negativ wie André.
Nee, bin ich auch überhaupt gar nicht bei André, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen, ich werde die Frage gleich nochmal wiederholen, aber sie jemand anderem stellen.
Ja, dann stelle ich die Frage an dich zurück, Tobi. Ja. Findest du, dass das Hertha-Spiel der entscheidende Tiefpunkt war, um diese Sache sportlich zu beenden? Oder meinst du nicht auch, dass das schon länger in der Pipeline ist?
Ja, widerspreche ich nicht. Also ich fange mal anders an. Also ich mache erstmal meinen Satz noch zu Ende. Also in der Formtabelle ist Hannover 96 auf Platz 15 mit einem Sieg aus den letzten 6 Spielen. Das war das glückliche 3-2 nach 0-2 gegen Aufsteiger Ulm zu Hause. Wir haben es alle noch vor Augen. So, jetzt um deine Frage dann doch, also ich beantworte sie, André, im Gegensatz zu dir. Wir haben in meiner Meinung nach haben wir tatsächlich in dieser Saison einen spielerischen Rückschritt erlebt. Das heißt, wir haben eigentlich nach einem durchaus verheißungsvollen Offensivspiel in der vergangenen Saison, nicht durchgehend, aber in einigen Spielen, Nicolo Tresoldi hat sich festgespielt, wir haben unser Spielsystem so ein bisschen darauf angepasst, wir haben ihn gut in Szene gesetzt, wir haben immer mal wieder eine Idee gehabt, auch mit flachen Pässen, entweder aus dem Zentrum oder auch über die Außen, den Ball in den 16er zu bringen, wo dann jemand in abschlussreicher oder in Erfolg aussichtsreicher Position zum Abschluss gekommen ist. Das alles haben wir von Spieltag 1 an aufgegeben. Komplett aufgegeben. Ich weiß nicht, was die Idee hinter dem Offensivkonzept in dieser Saison gewesen ist. Es passte jedenfalls nicht zu den Akteuren auf dem Rasen. Und zwar in keinster Weise. Es gab natürlich gute Spiele und es gab auch ordentliche Ergebnisse. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben darüber gesprochen, wie wenig 96 Tore schießt. Klar, eine gute Defensive kaschiert das dann immer so ein bisschen. Aber unser Offensivspiel war in dieser Saison schlechter als in den beiden Saisons davor. Und das ist dann für mich ein Indiz, wo ich sagen muss, okay, wir haben im ersten Jahr hatte die Mannschaft übernommen, dann im zweiten Jahr sie gefestigt und im dritten Jahr sollte der nächste Schritt gegangen werden. Und für mich wurde auch ein Schritt gegangen, aber eben ein Schritt in die falsche Richtung. Offensiv hat 96 nicht mehr stattgefunden und von daher war für mich der Schritt absolut folgerichtig, André. Und das Hertha-Spiel war nur ein weiteres Spiel, das dieses Bild nochmal ein bisschen verschärft oder geschärft hat. Aber das war sicherlich nicht ausschlaggebend. Das sagt Markus Mann auch nicht. Markus Mann sagt ja eher, es gab eine Analyse, Max. Und am Ende der Analyse musste man feststellen, die Konstanz, die man sich erhofft hat, die gab es nicht. Und es gab diese Ausreißer nach unten. Und das muss nicht im Ergebnis, sondern wie oft haben wir hier gesessen und spielerisch uns wirklich über die Mannschaft stark beklagt, auch bei Punktgewinnen, selbst bei Siegen. Und das wiederholt doch Markus Mann nur an der Stelle, oder nicht?
Ja, wir saßen ja selbst nach der Partie gegen Ulm nach einem 2-0-Rückstand, den man aufholt und das erste Mal, dass man in 40 Jahren in der Lage ist, so etwas zu machen hier. Ich glaube, das Problem mit Leitl ist, dass die Entwicklung einfach fehlgeschlagen ist. Also wir haben ja 22/23, habe ich mal geguckt, hatten wir 12 Spiele ohne Sieg und das ist inklusive einer Derby-Niederlage. Man hat an ihm festgehalten wegen dem Dreijahresplan. 23/24 haben wir eine deutliche Steigerung gesehen, aber da auch die Rückrunde eine Phase gehabt, in der man nur einen Sieg in 9 Spielen geholt hat und sich selber das Aufstiegsrennen verkackt hat, weil man gegen Osnabrück oder Wiesbaden nicht gewonnen hat. Und auch in dieser Saison hat Markus Mann öffentlich ganz klar gesagt, nach dem Pokalaus gegen Bielefeld, dass er sich diesen Schlafwagenfußball nicht länger anhören oder angucken möchte. Und damit macht er ja öffentlich ganz klar Druck auf den Trainer, das Konzept zu ändern und das ist nicht erfolgt. Und dementsprechend ist die Analyse relativ richtig zu bewerten, weil die Ziele fehlgeschlagen wurden und man nicht in der Lage ist, das zu erreichen, was man sich gemeinsam erhofft hat.
Dazu möchte ich aber nochmal einhaken und sagen, wenn du sagst, nicht mal gegen Ulm, wo wir 0-2 hinten gelegen haben, da standen wir aber auch noch deutlich unter den Einflüssen der Spiele davor. Ne? Wir haben gegen Elversberg verloren, wir haben gegen Darmstadt verloren und haben mit viel Glück gegen Köln einen Punkt geholt und dann kam Ulm. Also dass wir da jetzt nicht anfangen hier die Spiele, die erste Elf reihenweise in Bronze zu gießen und irgendwo am Maschsee auszustellen, das ist ja wohl auch klar.
Das heißt aber für dich, dass du an sich zufrieden gewesen bist mit der Entwicklung unter Stefan Leitl?
Überhaupt nicht.
Ach so.
Nein. Der Schritt war überfällig. Da bin ich völlig bei euch. Und das hätte man, André wollte es ja quasi nach jedem zweiten Spiel eigentlich machen. Und wenn es nach ihm geht, ja, Markus Mann gleich mit. Das ist ja, da trägt er ja diverse T-Shirts, die er druckt und verteilt. Aber dass man diesen Schritt jetzt machen muss, wenn man überhaupt noch irgendeine Perspektive haben möchte, bevor dann sich der Kader verändert nach dieser Saison, das war selbsterklärend.
Ich glaube auch, das große Problem, was wir bei Stefan Leitl jetzt, also bei der Bewertung hatten, bei Leuten, die Leitl verteidigen oder nicht verteidigen, ist, dass viele das Argument anführen, dass unter Leitl Hannover ja am besten seit 7-8 Jahren dasteht. Das ändert aber nicht so der Tatsache, dass es trotzdem unter den geforderten Erwartungen ist. Und es entschuldigt eben nicht, dass man besser als in den Kotschak-Saisons agiert, sondern geht eben nur darum, dass die Zielsetzung in dieser Saison fehlgeschlagen ist und dieses Argument dahingehend für mich keinen Sinn ergibt.
Und genau da möchte ich rein, weil genau das ist der Punkt und das war auch meine Kritik und ihr habt das ja auch immer mal wieder ein bisschen spöttisch aufgenommen. Aber ich kritisiere Leitl jetzt schon seit längerem und es geht mir nicht, und das nochmal, das muss ich auch nochmal deutlich machen, das gilt für uns alle, es geht nicht um den Menschen, sondern es geht ja um die Funktion des Trainers. So. Das vorweggeschickt. Er hat einen Dreijahresplan bekommen, er hat sich darauf eingelassen. Da ist ja auch Manns Handschrift ganz deutlich zu erkennen und er hat uns im ersten Jahr auf jeden Fall konsolidiert. Er hat im zweiten Jahr eine Konstanz herbeigeführt, er hat auch Spieler eingebaut, die dann sozusagen das Gerüst dieser Mannschaft bilden. Alles klar, nur jetzt hätte der nächste Schritt kommen müssen. Und wir müssen einfach mal auf die Fakten gucken. Und ich habe das Gefühl, dass manchmal in Hannover so Rosinen rausgepickt werden. Da wird irgendwann auf einmal der Tabellenplatz rausgenommen, der gerade gut aussieht. Dann wird irgendwie die wenigen Gegentore rausgepickt oder irgend so ein Käse. Machen wir mal einfach Fakten, die wir über einen längeren Zeitraum uns angucken können. Stefan Leitl geht mit einem Punkteschnitt aus Hannover raus nach knappe 89 Spiele von 1,42. Es geht nicht um die zweite Nachkommastelle. Dabrowski, wo wir alle sagen, das war aber alles schrecklich, gleicher, sogar leicht besserer Wert. Kenan Kocak, 1,39er Schnitt. Wir können das runtermachen. Der letzte Trainer, der einen besseren Schnitt hatte, war Daniel Stendel. So, das heißt also, Stefan Leitl hat, was die Punkte angeht, und darum geht es ja nun mal in einer Tabelle und in der Fußball-Bundesliga, hat er keinerlei Verbesserung erkennen lassen im Vergleich zu den Trainern zuvor, die ja dann auch irgendwann alle gehen mussten oder gehen durften. Und deswegen ist diese Entscheidung folgerichtig. Wir können uns über den Zeitpunkt streiten. Ich hätte es gern eher gehabt, manche hätten es gern später gehabt. Jetzt ist der Zeitpunkt da. Er war überfällig, er ist richtig. Der Punkteschnitt reicht nicht aus, um aufzusteigen. Und das ist das Ziel, das erklärte Ziel. Und deswegen sage ich auch historischer Tag heute. Weil zum allerersten Mal war in öffentlichen Stellungnahmen ganz klar das Ziel Aufstieg ausgegeben. Vorher war das immer so ein bisschen rumlaviert. Da hieß es, ja, wir wollen gerne aufsteigen unter Dreijahresplan. Aber es wurde jetzt ganz klar gesagt, mit Leitl steigen wir nicht auf. Wir müssen hier etwas verändern, um aufzusteigen. Und dieses ist eine Mentalitätsveränderung. Und die war mit Leitl nicht zu machen, weil mit Leitl wäre das Thema Aufstieg nicht so, hätte man das nicht so spielen können, diese Karte, und hätte es so durchziehen können. Und deswegen sagt er ja auch, der Mann, hast du ja gerade vorgelesen, dass Leitl nicht mehr den gesamten Rückhalt im Verein hatte, und zwar den Rückhalt in Bezug auf den Aufstieg. Den Rückhalt in Bezug auf, wir wären Fünfter oder Neunter oder irgendwas dazwischen, den hätte er locker gehabt. Dafür ist Leitl tipptopp, da gibt es gar keine Diskussion. Aber wer glaubt, dass in diesem Kader mehr drinsteckt, dass man mit diesem Kader aufsteigen kann? Wer das ernsthaft glaubt, der musste handeln.
Und da bin ich wieder komplett bei dir, André, und das sehe ich auch so. Und deswegen ist auch irrelevant, ob wir Platz 7 sind, 2 Punkte hinter den Aufstiegsplätzen oder Sonstiges. Und das wird ja jetzt gerade viel ins Felde geführt. Wie kann man denn bitte mit der Tuchfühlung zur Spitze, du bist ja quasi wie Dritter, ja? Nur nicht wirklich. Also du bist ja so nah dran. Wie kann man denn da bitte in so einer Situation den Trainer rausschmeißen? Eben genau aus dem Grunde, dass man nicht glaubt, nach 34 Spieltagen diese Lücke von 2 Punkten zu schließen und am Ende der Saison eben dann aufzusteigen.
Markus, da möchte ich nochmal direkt reinspringen, ja, und ja, nur ergänzen, es ist nur ein Satz, weil ich möchte nochmal betonen, wenn André sagt, der Letzte, der einen besseren Schnitt hatte, war Daniel Stendel. Wir hatten ja das ähnliche Szenario damals 16-17 und der Punkteschnitt nach 25 Spielen von Daniel Stendel, als er entlassen wurde, war 1,84. Das sind Werte, die hat Stefan Leitl noch nie gesehen, egal in welcher Trainerstation.
Absolut richtig. Und deswegen sind diese Werte nämlich irrelevant. Wichtig ist nur, ob du glaubst, dass du in der Konstellation, in der du dich befindest, das Ziel, was du dir selber gegeben hast, auch erreichen kannst. Und offensichtlich war man das nicht. Und man war es zu Recht nicht. Denn ich kann mich nur wiederholen. Ich habe kein Offensivkonzept erkannt. Aber jetzt dann, vielleicht bin ich auch nur zu blind. Max, hast du ein Offensivkonzept in den ersten 17 Spielen? Hast du eine Handschrift erkannt? Hast du erkannt, okay, so wollen wir zu Torerfolgen kommen? Das ist der Plan. Das sind die Schlüsselspieler. Na gut, bei einer ständig wechselnden Offensive schwierig, aber das sind die Schlüsselspieler und auf die kommt es an. Und das war Leitls Matchplan und der ist immer aufgegangen.
Naja, ich habe mir ja jede Pressekonferenz von Leitl angehört, weil ich mich einfach dafür interessiert habe, wie er viele Dinge versucht zu bescheinigen oder viele Dinge versucht zu argumentieren. Und es wurde immer oft von der Nichtnutzung von offenen Räumen gesprochen oder irgendwie einer unsauberen Umsetzung der Umschaltmomente und dass die Jungs ja nicht ganz einfach eingestellt sind auf den Plan. Und da habe ich mich halt gefragt, wie man nach 2,5 Jahren ein so fehlgeschlagenes Offensivkonzept seinen Spielern mitgibt, dass man immer und immer wieder quasi Kritik daran ausübt, dass es einfach nicht funktioniert hat und mit der Hoffnung, dass es ja nächstes Mal besser klappen könnte. Also offensiv war ja dann diese Saison vor allem ganz viel über Außen und über Flanken und das hat ja immer und immer weniger funktioniert, weil wir uns immer weiter zurückdrängen lassen haben, so dass wir anders als letzte Saison gegen spielerisch starke Gegner einfach eingebunkert haben in der Dreierkette, was gegen Köln und Magdeburg ja relativ gut funktioniert hat.
Also auch kein Offensivkonzept, würde ich
erkennen. Kein richtiges Offensivkonzept, wo ich ganz klar sagen kann, dass es eine Handschrift von einem Trainer ist. Das könnte so auch von einem Interimstrainer gespielt werden, einfach als grundlegendes System, um zu versuchen, ein Tor zu erzielen und irgendwie an den 16er zu kommen. Also ich kann keine Philosophie richtig erkennen bei Leitl. Und ich konnte irgendwie auch vor allem in diesem letzten halben Jahr auch nicht sehen, was er denn genau mit dieser Mannschaft offensiv spielen lassen möchte.
Und jetzt mache ich mal den Advocatus Diaboli oder wie das auch immer heißt. Ich hätte ja gar kein Latein. Und zwar, es gibt jetzt ja Stimmen, die sagen, und da wäre meine Frage an euch, zu Recht oder zu nicht, dass mit diesem Kader gar nicht mehr möglich ist und Leitl das Maximum rausholt. Leitl hat angefangen in Hannover mit einer Offensive, mit einem Sturm, sage ich mal, mit Spielern wie Bayer, Teuchert, Nielsen und Weidand. Im nächsten Jahr hatte er Teuchert, Tresoldi, Nielsen und Vogelsammer. In diesem Jahr hat er Tresoldi, Nielsen, Vogelsammer in Gankamp. So, dass Bayer gehen wird, war klar. Und dass er so eine unfassbare Entwicklung nimmt und jetzt auch Nationalspieler ist, ist herausragend. Aber der Bayer von vor jetzt ja fast 2,5 Jahren ist nicht der Bayer, der heute in der Nationalmannschaft spielt. Das muss man auch ganz klar sagen. Das heißt, der Tresoldi macht 4 Tore in dieser Saison bis jetzt, davon 2 von Beginn an. Nielsen macht ein kümmerliches Tor, hätte alleine 5 machen müssen gefühlt. Vogelsammer trifft 2-mal, da würde ich sagen, als Backup-Stürmer ist das vielleicht noch hinnehmbar. Ein Gankamp 3-mal. Das heißt, wir haben 10 Tore von unserer Offensive, von unserem Sturm. Und da muss ich dann schon sagen, jetzt kann man sagen, ja, die Qualität ist deutlich schlechter geworden oder auch nicht. Wie gesagt, könnt ihr mir gleich erklären. Aber 10 Tore finde ich sehr, sehr dürftig von diesen 4 Spielern. Da könnte man meiner Meinung nach mehr erwarten. Wie seht ihr das? Und ist dafür Leitl verantwortlich?
Also ich fange da mal ganz kurz an und ich würde sagen, ich gebe dir erstmal recht, das ist zu wenig und ist dürftig. Und du hast gerade die Namen aufgezählt, hast dann zu Recht auch gesagt, der Maxi Bayer, der bei uns noch zur Leihe war, ist nicht der Maxi Bayer, der dann im Sommer nach Dortmund gewechselt ist. Vielleicht schon ein bisschen eher der Maxi Bayer, der jetzt gerade in Dortmund spielt, aber es ist auf jeden Fall nicht der Maxi Bayer, der im Sommer nach Dortmund gewechselt ist. Und auch da muss man sagen, dass Leitl ihn falsch eingesetzt hat. Auch das muss man ganz ehrlich sagen. Also Leitl hat ihn da als Flügelstürmer eingesetzt und das ist eigentlich nicht die Position, die er Maxi Bayer zwingend bekleiden sollte. So, also Maxi Bayer ist Haken dran. Cedric Teuchert natürlich hat eine Qualität, nämlich außerhalb des 16ers besonders zum Abschluss zu kommen. Muss aber auch ganz klar sagen, die Tore in der vergangenen Saison waren auch viele Elfmeter. So ehrlich müssen wir dann auch sein. Ja, das ist nicht verboten und ein Stürmer darf auch Elfmeter treffen, das ist völlig in Ordnung. Relativiert es aber wieder so ein wenig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Namen, die du gerade skizziert hast, ich finde unseren Sturm mit Tresoldi, Nielsen, Vogelsammer und Ngankam nicht schlechter besetzt als zu Beginn der Ära Leitl. Ich finde ihn sogar stärker besetzt als zu Beginn der Ära Leitl. Man könnte jetzt höchstens darüber diskutieren, ob Cedric Teuchert derjenige Spieler ist, der jetzt den Sturm so viel schlechter macht, als in der vergangenen Saison war. Und deswegen spiele ich da mal den Ball weiter und ist mir fast egal, wer es macht, aber ich sage jetzt erstmal Chris. Der hat noch wenig gesagt, deswegen Chris, du kriegst jetzt diesen Ball. Wie bewertest du es?
Ähnlich, zumindest, dass sich die Qualität nicht so deutlich verschlechtert hat, dass man daraus eine Entschuldigung ableiten könnte. Ich finde es eigentlich sogar eher bezeichnend, dass bei den wechselnden Protagonisten da vorne im Sturm trotzdem kein System erkennbar ist. Das bedeutet, es kann eigentlich nicht an der Spielermasse liegen, die wir zur Verfügung haben, sondern an der nicht existierenden Idee.
Max, wie siehst du es? Also ist das für dich auch, bist du da bei uns oder sagst du, nee, ihr habt keine Ahnung, ich erkläre es euch mal.
Also ich finde die Bewertung von Kadern relativ interessant, vor allem, weil ich in jüngster Vergangenheit ein Beispiel gesehen habe, was das absolute Gegenteil bewiesen hat, wenn man öffentlich über einen schlechten Kader spricht. In der Saison 22/23 stand VfB Stuttgart mit Bruno Labbadia auf Platz 16. Im April 2023 wurde er entlassen und Sebastian Hoeneß hat übernommen, die Mannschaft in der Relegation gegen den HSV gerettet und ist in der folgenden Saison mit einem schwächeren Kader, weil Abgänge wie Mavropanos oder Endo den Verein deutlich geschwächt haben, Vizemeister geworden. Was ich damit sagen möchte, ist, dass ein durchschnittlicher Kader... Ganz kurz,
Max, Vizemeister mit einer Punktezahl, die, wenn Leverkusen nicht so eine historische Saison gespielt hätte, immer gereicht hat, in den letzten Jahren um Meister zu werden.
So ist es. Und was ich damit sagen möchte, ist, dass ein durchschnittlicher Kader von einem durchschnittlichen Trainer genauso aussehen wird wie unser Kader hier. Aber ein überdurchschnittlicher Trainer kann einen durchschnittlichen Kader aussehen lassen wie einer der besten Mannschaften der Liga. Und genau das hat Stuttgart erreicht und genau das müssen wir auch erreichen. Und das Problem ist für mich nicht der durchschnittliche Kader in dieser Liga, denn schauen wir uns mal die anderen Kader an. Es gibt keinen Kader in dieser Liga, bis auf den ersten FC Köln, der in dieser Liga ein absoluter Überreiter sein könnte.
Ja, auch da bin ich wieder ganz bei dir, Max. Und ich möchte aber trotzdem die Analyse erweitern. Also Offensive haben wir abgeschlossen. Ich denke, in der Defensive gibt es ein Leitl wenig zu kritisieren. So ehrlich müssen wir sein, dass wir jetzt
doch, schon doch, das... Doch, doch, doch. Auch da habe ich eine Frage an euch. Pass auf, und zwar, Wir haben eine Innenverteidigung bestehend aus zwei Spielern, die durchspielen, also Heitze und Neumann, und einen Neuzugang, Knight, der ja als Backup, wie auch immer, Zusatz auf dieser Position spielen kann. Das heißt also, wenn wir uns das angucken, beste Defensive und so weiter, könnte man jetzt sagen, hat Leitl geschafft, ne? Das ist ja auch ein großartiger Wert.
Wir sehen eher Mijatovic, eher Mijatovic als Leitl, aber ja.
Okay, aber es zahlt auf sein Konto ja am Ende doch auch ein, ja? So, wenn wir das mal so sehen wollen. So, jetzt ist mal aber meine Frage tatsächlich, wenn wir uns die Defensive angucken, stelle sich vor, es würde sich jemand verletzen, ausfallen, der Form hinterherhängen. Würden wir denn immer noch glauben, dass wir die stärkste Abwehr der zweiten Liga haben? Oder ist es nicht tatsächlich diese unfassbare individuelle Klasse, diese Unterschiedsspieler, Halste und Neumann, die fit bleiben? Gut, Neumann hat jetzt einmal eine gelbe Karte zu viel gehabt, aber die fit bleiben und uns da im Prinzip den Popo retten?
Hast du recht. Ist allerdings dann doch etwas, wo ich sagen würde, muss man Leitl von freisprechen. Weil das ist dann schon ein Defizit in der Kaderplanung im Sommer, das muss man so klar sagen. Und selbst wenn es hinter den Kulissen anders gewesen sein sollte, ist erstmal ordinär für die Kaderplanung nicht der Trainer verantwortlich. Zumindest nicht in letzter Konsequenz. Und ich bleibe dabei, was ich vorgestern gesagt habe, nämlich, dass man den Abgang zumindest von Bright RMB nicht kompensieren konnte. Da mag es Gründe für geben. Also das fehlende Geld, es wurde keine Gelder freigegeben. Alles in Ordnung, aber es ist trotzdem die Verantwortung von Markus Mann, nicht von Stefan Leitl. Und dann muss ich sagen, hat Stefan Leitl aus den vorhandenen Mitteln, und das will ich ihm schon auf der Habenseite stehen lassen, eine Defensive geformt und die hat er über die letzten drei Saisons geformt, die sich sehr stabilisiert hat, die sehr gut aufeinander abgestimmt ist, die in den Abläufen sauber ist, die einen wirklich herausragenden Torhüter auch hinter sich wissen. Und das würde ich dann schon sagen, ist etwas, was man auf der Habenseite des Trainers durchaus lassen kann.
Würdest du, gib mir noch diesen einen Eindruck, würdest du dann aber auch sagen, ich gehe davon aus, Spieler werden hier auch geholt, insbesondere wenn sie aus dem ehemaligen Verein kommen, nur mit Absprache des Trainers. Wir haben einen Ernst, der kam zwar vorher, aber wir haben einen Ernst im Kader gehabt, einen Christiansen und einen Nielsen. Meinst du denn nicht auch, dass das dann auch drei Spieler sind, von denen man dann hätte erwarten können, dass Leitl diese drei Spieler zu Schlüsselspielern umfunktioniert und hat das geklappt?
Absolut. Da sind wir jetzt aber aus der Defensive erstmal raus. Also lass uns mal kurz in die Kette nochmal
ab. Ich wollte nur wegen der Mann-Geschichte.
Ja, bin ich hier. Ich wollte das Buch gerade aufmachen, bevor du...
Dann bist du wieder in der Defensive.
Bevor du mit der Axt draufgehauen hast, André, wollte ich das Buch gerade aufmachen. Also ja, okay. Also Defensive, glaube ich, da kann man sagen, hat Seitel nicht viel falsch gemacht. Die Kaderplanung hätte besser sein können. So, jetzt kommen wir aber zum Entscheidenden, tatsächlich mit der entscheidendsten Position, nicht nur in unserem Kader, sondern in jedem Kader einer Profimannschaft, nämlich dem Sechser. Und Hannover 96 hat keinen Sechser auf Zweitliga-Top-Niveau. Haben sie nicht. So, Enzo Leopold ist kein Sechser. Muss er auch nicht sein, werfe ich ihm nicht vor. Hat eine ganz andere Spielidentität. Wen haben wir also auf A6? Wir haben da auch einiges versucht in der Vergangenheit, muss man ganz ehrlich sagen. So, wir haben jetzt aber, Stand jetzt, haben wir einen Fabian Kunze, der okayes Niveau hat, der aber auf gar keinen Fall geeignet ist für wirklich höhere Zweitliga-Ansprüche. Das ist er nicht. Das muss er auch gar nicht sein. Das muss man ihm gar nicht vorwerfen. Er ist es nicht. Was haben wir also versucht? Wir haben versucht, den auf A6 auch mal gut aussehenden Max Christiansen zu holen. Einer der Spieler, mit denen Stefan Leitl in Ingolstadt gearbeitet hat, bei Greuther Fürth gearbeitet hat. Bei Greuther Fürth hat er auch wirklich eine gute Phase gehabt. Da muss man in der Aufstiegssaison hatten sie viele eine gute Phase, auch ein Sebastian Ernst, aber auch ein Max Christiansen. Aber Max Christiansen hatte eigentlich gar nicht den Sechser gespielt, muss man auch ehrlicherweise sagen. Das heißt, wir haben eigentlich jemanden geholt für eine Position, auf der er nicht spielt, nur weil der Trainer ihn wollte. Und das werfe ich dem Trainer schon vor. Herbert Nielsen ist eine ganz andere Geschichte. Aber das ist für mich etwas, wo ich sagen muss, also Max Christiansen, selbst wenn er ihn zum Schlüsselspieler hätte hier aufbauen können, wäre er nicht der Sechser, den wir brauchen. Das ist mein Credo. Ich weiß nicht, Max, wie siehst du es?
Ja, also würde ich dir voll und ganz zustimmen, weil ich finde, das Profil, was wir neben meinem Enzo Leopold benötigen, ein ziemlich anderes ist. Und das ist jetzt, also wir geraten jetzt langsam mal in die Kaderplanung, die wir für diesen Winter brauchen müssen. Aber neben Leopold brauchst du ein Profil eines Spielers, der in der Lage ist, Zweikämpfe effizient zu führen und aber mit dem Ball selber auch selber aufdrehen kann. Also er muss den Ball gewinnen und den Ball sofort umsetzen. Und Kunze kann den Ball super gewinnen, Aber dann weiterzumachen und dann einen guten, kurzen oder langen Pass mal länger auf 20, 30 Meter zu spielen, ist nicht in der Lage dazu. Und bei Christiansen fehlt es auch einfach an, ich weiß nicht, was es an Christiansen fehlt, aber wenn er den Ball gewinnt, dann ist es bei ihm auch kein progressiver Gedanke, den Ball nach vorne zu tragen, sondern dann ist Leopold in der Verantwortung, das zu tun. Und das ist bei ihm aber auch nicht ganz seine Aufgabe, weil er eben nicht den Ball in den 16er tragen soll in dieser Saison.
Ja, absolut. Also das heißt, da haben wir dann auch keinen Dissens. Von daher, da ist dann schon der Trainer im Boot, wenn er solche Spieler, die tatsächlich seine Ankerspieler gewesen sind, das muss man so klar sagen, sonst wären die nicht gekommen, wenn die nicht mit Leid schon gearbeitet hätten. Also ein Herbert Nielsen und ein Enzo Leopold, meine ich jetzt. Max Christiansen, Verzeihung bitte, meine ich jetzt. Und das muss man dann dem Trainer vorwerfen. Also halten wir fest. Klar, es ist erstmal seltsam, als Tabellensiebter mit 2 Punkten Rückstand auf Tabellenplatz 2, also einem direkten Aufstiegsplatz, einen Trainer zu entlassen. Aber es gab bei Hannover 96 gute Gründe dafür und die gibt es nicht erst seit Spieltag 17, nicht erst seit dem Heimspiel gegen Hertha BSC, sondern die ziehen sich an sich wie ein roter Faden durch die gesamte Hinrunde und waren offenkundig. Ich muss sagen, dass ich froh bin, dass dieser Schritt gegangen ist, das habe ich schon einmal gesagt. Und jetzt möchte ich aber, dass wir bisschen vorausblicken. Also Haken an Stefan Leitl, menschlich absolut top Typ, das muss man sagen. Ich wünsche ihm auch viel Erfolg. Ich glaube auch, dass er schnell einen neuen Club finden wird. Und deswegen hoffe ich, er ist wirklich nur freigestellt, wie André es gesagt hat und wie es auch geschrieben wurde. Also wir bezahlen ihn erstmal weiter. Ich gehe davon aus, dass der noch bis Ende der Winterpause einen neuen Club findet. Deswegen wird es uns finanziell nicht ganz so wehtun wie eine Abfindung. Wünsche ihm menschlich alles Gute, auch André Mijatovic. Also wirklich vielen Dank für 2,5 Jahre, eine Ära schon geprägt, damit die längste Stehzeit auf unserer Trainerbank der letzten Jahre, auf jeden Fall. Und auch nicht unerfolgreich. Aber trotzdem waren die Ziele gefährdet und deswegen hat 96 gehandelt. Und wie 96 gehandelt hat, wisst ihr, und das besprechen wir gleich nach einer kurzen Pause.
Euch gefällt, was ihr hört? Dann gebt Vorwärts nach weit 5 Sterne bei Spotify, Apple Podcast oder Amazon Music.
Cary Grant spielte einen Juwelendieb in Über den Dächern von Nizza. David Niven hatte immer einen Anzug an, die hübschesten Mädchen. Sie machten coole Dinge und niemand wurde verletzt.
Und genau so wollte Surfer Jack Murphy auch sein. Ein Gentleman-Dieb wie seine cineastischen Vorbilder. Doch er hatte auch eine düstere, eine brutale Seite und die machte ihn zum Doppelmörder und brachte ihn 2x lebenslänglich ein. Aber warum musste er trotzdem nur 17 Jahre in Haft bleiben? Die ganze unglaubliche Geschichte von Murph the Surf hört ihr bei
Tatort Sport.
Ja, liebe HörerInnen, herzlich willkommen zurück zu Vorwärts nach weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Sonderfolge zum Trainerwechsel. Also Stefan Leitl ist weg. Und dann ging es bei uns los, André hat ja schon ein bisschen geleakt, dann ging es bei uns los, beziehungsweise Chris hat es geleakt. Eigentlich sollte Chris das Kind fallen lassen, André sollte seinen Kinobesuch absagen, Max sollte sofort aus dem Bett aufstehen und wir wollten eigentlich sofort Chantepede eine Aufnahme machen und sind dann wieder etwas ruhiger geworden und haben gesagt, na warte mal, was haben wir denn überhaupt noch zu ergänzen zu der Folge von vor 2 Tagen und warten wir doch bitte einmal kurz ab, bis der neue Trainer auch verkündet wird. Das ging dann schneller als gedacht. Ja, so nach ein paar Minuten war dann schon relativ klar, die Bild hat sich sehr weit aus dem Fenster gelehnt und hat ihn dann schon verkündet. Und nur wenige Minuten später war es dann auch soweit. Und Hannover 96 macht es offiziell, was die Bild schon berichtet hatte. André Breitenreiter kommt zurück. André Breitenreiter wird zum 2. Mal Trainer von Hannover 96 und André Breitenreiter. Das zeigt auch die Vertragslaufzeit, André. Deswegen nochmal Unterstreichung von dem, was du als positiv rausgearbeitet hast. Von nur 6 Monaten. Das heißt, André Breitenreiter hat nur einen Vertrag bis zum Saisonende. Es ist also völlig klar, wir gehen hier gerade all in. Wir wollen aufsteigen. Das Wort ist in den Erklärungen nicht gefallen, André, aber wir wollen aufsteigen. Und wir verpflichten damit einen Trainer für den Rest der Saison, der uns dieses Ziel auch sichern soll. Und das ist André Breitenreiter. Herzlich willkommen zurück in Hannover, André Breitenreiter. Er bringt mit Thomas Kleine als Co-Trainer. Herzlich willkommen auch hier zurück. Thomas, du bist mal als bester Zweitliga-Verteidiger von Fürth nach Hannover in die erste Liga gewechselt. Bei uns lief es nicht ganz so optimal, aber trotzdem hast du oft deine Knochen hingehalten in 2 Kämpfen für uns. Also da herzlich willkommen zurück. Mache ich eine kurze Klammer drum. Ich freue mich also, dass wir auch weiterhin Trainer haben werden, der den Fokus auf der Defensive hat, dass André Mijatović durch Thomas Kleine adäquat ersetzt wird. So, André Breitenreiter, eure Meinung, eure Gefühle. Was war so das Erste, was du gedacht hast, Chris?
Dass als du bei Twitter schriebst, der verlorene Sohn kehrt zurück, auch jetzt der letzte Zuschauer kapiert haben dürfte, wie alt du bist, Tobi, wenn du einen Menschen, Martin, der Baujahr 73 ist, als verlorenen Sohn titulierst.
Da will ich gleich nochmal rein, aber mach einfach deinen Satz fertig. Da mach ich noch
wollte was. Chris nämlich den Stevie haben, hat sich so gefreut und dann wurde er so Chris, enttäuscht. Das sind
lass den Chris mal weitermachen.
Ich möchte jetzt nicht vorpreschen und meine ganze Meinung über André Breitenreiter hier kundtun, sondern euch durchaus erstmal Bühne geben. Nur vielleicht als grobe Richtung vorweg. Ich verstehe die Glorifizierung des Menschen nicht so ganz. Aber ich lasse euch erstmal reden. Überzeugt mich.
Okay, dann muss ich jetzt kurz rein. Also verlorener Sohn, warum sage ich das? Ja, ich bin, was heißt alt? Also wir sind alle gar nicht, Max natürlich nicht, aber André, Chris und ich, wir sind gar nicht so weit auseinander. Uns trennen da wenige Jahre, weniger als 5 übrigens, das möchte ich nur mal ganz klar sagen.
Jahrzehnte also, trennen uns, Jahrzehnte!
Und eine Menge Haare.
Gut. Ja, ich weiß nichts über deine Körperbehaarung, möchte ich aber auch nicht wissen. So, also von daher, also nochmal zurück. Also verlorener Sohn, warum sage ich das? Ja, ich gebe zu, 1992, also Saison 91-92, muss ich ehrlicherweise sagen, gekrönt dann am 23. Mai 92 Pokalsieg in Berlin. Zwei Menschen sind mir damals besonders positiv aufgefallen. Für die habe ich mich besonders gefreut. Das war A, Niklas Weiland und B, André Breitenreiter. Warum? Weil das die Jungs waren, die aus unserer Jugend gekommen sind. Niklas mit seinem jüngeren Bruder Dennis, der dann später noch bei uns leider den Sprung nicht geschafft hat, aber in Mainz unglaublich erfolgreich war, so wie Niklas dann auch. Also Niklas Weiland und André Breitner, da waren für mich zwei der Gesichter, auch wenn sie wenig Spielzeit hatten im Pokal, mit denen ich diesen Pokalsieg verbunden habe. Deswegen ja, für mich verlorener Sohn, André Breitenreiter, also ein Spieler.
Du sprichst also über den Spieler, nicht über den Trainer.
Ein Spieler, mit dem ich mich damals sehr identifizieren konnte, weil er ein Junge aus Langenhagen war. Ich bin auch aufgewachsen in Langenhagen. André betont zwar immer wieder, ich bin nur geboren in Langenhagen, ich bin da nicht aufgewachsen. Ich bin nicht geboren in Langenhagen, sondern in Hannover, sondern ich bin in Langenhagen aufgewachsen. Aber das war für mich so, André Breitenreiter hat beim SC Langenhagen gespielt, ich habe beim SC Langenhagen gespielt. Ja, also natürlich ein paar Jahre später. Ja, also, ja, aber
in der Tischtennisabteilung, aber okay.
Ja, ist okay. Also wir haben beide beim SC Langenhagen angefangen, Fußball zu spielen. André war ein bisschen erfolgreicher, deswegen durfte er zu 96. Und das war für mich so ein bisschen dieses Vorbild. Ich möchte sein wie André Breitenreiter. So, dann habe ich sehr bedauert, als er uns verlassen hat.
Ich bin völlig durchwind.
Bist du auch. Also ich bin dann wirklich sehr traurig gewesen, als er uns verlassen hat. Ich habe ihm sehr gegönnt, dann auch die Karriere beim HSV, da auch immerhin Kapitän gewesen und so weiter und so fort. Habe mich immer ausgesprochen dafür, auch als er hier in Havelse Trainer war, mit Havelse auch erfolgreich gewesen, das muss man ganz ehrlich sagen, dann in Paderborn Trainer geworden ist, ich mich noch gut erinnere nach dem Bundesliga-Aufstieg und wo auch André da schon in Pressekonferenzen sagt, ja, 96 ist für mich was Besonderes. Ah, es wäre für mich auch schon vorstellbar, mal bei 96 zu trainieren. Ja, wo ist er gelandet? Bei Schalke 04. Dann kam aber der Tag und ich hole jetzt sehr weit aus, muss ich ehrlich sagen, oder habe sehr weit ausgeholt. Jetzt komme ich aber zum Punkt. Dann kam der Tag. Ich darf ja sagen, das war damals die Zeit, so seit Thomas Schaaf, wo ich dann auch akkreditiert war. Ich war auf der Pressetribüne, ich habe mit den Trainern Kontakt gehabt, mit den ganzen Umfeld Kontakt gehabt. Dann sind wir abgestiegen, Daniel Stendel war Trainer und dann kam André Breitenreiter. Und an dem Tag, als Daniel Stendel entlassen wurde, standen wir vor dem Niedersachsenstadion, so die Pressetraube. Rainer Tobi war damals auch da von Hannover Lieb. Wir haben so ein bisschen live gemacht auf Facebook und so, haben darüber berichtet, also sensationsgeil, möchte man negativ vielleicht sogar sagen, von der Entlassung von Daniel Stendel. Ich stand da mit Sven Töllner von Sky und ich hatte damals kein Kfz. So, und Tölle war dann so lieb und hat gesagt, komm, wir fahren zum Kokenhof, ich nehme dich mit. So, dann sind wir zum Kokenhof gefahren und in der Hoffnung, dass wir dann den neuen Trainer sehen und den neuen Trainer erleben. Tim hat damals noch dort gearbeitet. Wir haben Tim dann kurz auf dem Parkplatz getroffen, haben uns kurz mit ihm ausgetauscht, sind dann nochmal live gegangen auf Facebook und so. Der Trainer wurde aber nicht verkündet. So, und der wurde erst, ich glaube, einen Tag später oder so verkündet oder an dem Abend, ich weiß es nicht, aber das war so dieses Momentum, mein erster Trainerwechsel, wo ich wirklich, wirklich nah dran war und dann auch mit André ganz andere Gespräche hatte als mit Daniel Stendel. Nichts gegen Daniel Stendel, ich schätze und wirklich mag ihn sehr, aber vom Fußballerischen hatte das Gespräch mit Daniel ein anderes Niveau als das Gespräch mit André Breitenreiter. Das möchte ich ganz deutlich sagen. Und ich war auch damals wirklich geflasht, wie er den Gegner gespiegelt hat, wie er wirklich punktgenau sich auf den jeweiligen Gegner vorbereitet hat. Ich meine jetzt vor allem die Endphase der zweiten Liga. Ich erinnere da die Heimsiege gegen Union Berlin, gegen den VfB Stuttgart und gegen Eintracht Braunschweig. Das waren die entscheidenden Siege auf dem Weg zum Aufstieg. Das war für mich eine sehr prägende Phase und deswegen bin ich da auch nicht objektiv. Das möchte ich deutlich sagen und freue mich. Und deswegen, Chris, ist für mich der verlorene Sohn wieder zurück. Und bevor andere noch was sagen, möchte ich ganz kurz, ich habe ihn gerade erwähnt, Sven Töllner in die Sendung holen. Und Sven Töllner von Sky Sport News erklärt uns kurz, was heute passiert ist.
Ja, Leitl raus bei 96, das war ja dem Tuschel-Thema-Status schon so ein bisschen entwachsen. Ich hatte ehrlich gesagt angenommen, dass er möglicherweise auch in Ermangelung von richtig sinnvollen Ausweichoptionen die Mannschaft wohl würde in die Rückrunde führen dürfen. Ja, nun hat sich Markus Mann da aber anders entschieden. Ich finde, das ist eine klare Entscheidung aus einer Stärke heraus. Es reicht ihm halt nicht, was in der Hinrunde abgeliefert worden ist, obwohl die Mannschaft ja nach wie vor Tuchfühlung zur Aufstiegsgruppe hat. André Breitenreiter aus meiner Sicht keine innovative Wahl, aber ganz sicher eine pragmatische. Der weiß eben nun mal sehr genau, wie es geht und wie es sich anfühlt, mit Hannover 96 aufzusteigen und hat ja auch andernorts schon erhebliche Erfolge gefeiert. Also aus meiner Sicht hat Hannover so aus einem ersten gedanklichen Impuls heraus die Aufstiegschancen eher erhöht.
Ja, danke Tölle, schön dich hier gehabt zu haben. Und er hat gesagt, die Chance auf den Aufstieg ist größer geworden. Max, teilst du das?
Ja, zunächst will ich ganz kurz noch eine Frage beantworten, wie ich mich denn gefühlt habe, als ich den Namen Breitenreiter gelesen habe. Denn bei mir hat die fußballerische Zeit ja etwas später angesetzt als bei euch. Und so habe ich meine Anfänge so ja zwischen 2010, 2011 gemacht und mich in die Europamannschaft mit Diakonan, Stindl oder auch Schlaudraff verliebt. Und dann, je älter ich geworden bin, desto mehr ist Hannover ja in diese Bundesliga-Bedeutungslosigkeit abgerutscht. Und so waren meine Stadionbesuche mit Niederlagen gegen Hertha oder Gladbach verbunden, bis dann irgendwann der Abstieg kam. Und in dieser Saison war das dann so das erste Jahr, wo ich bei jedem Heimspiel gewesen bin mit 12 Jahren und auch mit Freunden mein Stadion gegangen bin und auch nicht nur mit meinen Eltern hingehen konnte. Und André Breitenreiter hat mich damals zum ersten Mal Teil von etwas werden lassen, und zwar im Erfolg, den ich als Fan live miterleben durfte. Und so bewerte ich die Zeit, unabhängig davon, von meiner Unwissenheit über den Fußball damals, als äußerst positiv für mich und habe auch mich sehr gefreut, damals wieder Spiele in der Bundesliga live sehen zu können. Und so war ich etwas perplex, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass dieser Rückkehr von André Breitenreiter kommen wird. Aber als jemand, der sich inzwischen mit Fußball deutlich mehr beschäftigt als damals, bin ich sehr froh und auch sehr gespannt, wie man denn dieses Ziel erreichen kann. Denn das, was André letzte Woche in der Folge gesprochen hat, ist, dass bei Hannover gewissermaßen eine Identität fehlt. Und irgendwie, ja, wofür stehen wir denn eigentlich? Und ich finde, dass Breitenreiter für etwas steht, was wir alle teilen. Das ist der Erfolg, den wir gemeinsam gehabt haben. Und gewissermaßen auch ein familiäres Gefühl, dass man gemeinsam etwas schaffen kann, was wir ja so lange und ewig angestrebt haben.
Also ich sag mal so, überraschend war absolut der Zeitpunkt der Leiteltrennung, aber auch dann natürlich der Verkündung eines neuen Trainers und dass es dann auch noch Breitenreiter geworden ist. Das muss ich schon sagen, es hat mich überrascht, der Zeitpunkt. Breitenreiter ist ja immer irgendwie im Gespräch rund um Hannover, ob da immer was dran ist, ist ja nochmal eine andere Geschichte. Ich habe mir sehr lange überlegt, ob ich das gut finde. Mal fernab jetzt von den Bewertungen, zu denen ich später noch komme, aber drei Sachen sprechen für ihn. Zwei hat Tobi schon gesagt. Das erste ist, Breite ist ein Mann aus Hannover, das heißt, er wird sofort Anknüpfungspunkte haben, wird sofort die Leute mitnehmen können, und das kann, wenn die ersten Spiele erfolgreich bestritten werden, lassen wir aus den ersten drei Spielen mal zwei Siege dabei sein, wird das auf jeden Fall einen Schwung geben, den Leitl hier niemals hervorrufen konnte und auch in der Rückrunde nicht hätte hervorrufen können. Und dieser Schwung kann uns tragen. Das ist, glaube ich, auch eine Überlegung des Ganzen. Das Zweite ist, er macht es bis zur Saisonende. Denn ganz ehrlich, müssen wir mal eins sagen, wenn du hier bei Hannover 96 unterschreibst, das ist ein Himmelfahrtskommando. Denn im Prinzip hast du nur eine einzige Chance, erfolgreich aus der Sache rauszugehen, nämlich am Ende aufzusteigen. Aber dass der Aufstieg kein Selbstläufer ist, ich meine, da müssen wir mal so ehrlich sein. Natürlich wäre das eine, ich würde sogar sagen, große sportliche Überraschung, obwohl ich mir diesen Aufstieg natürlich wünsche. Aber es ist absolut kein Selbstläufer. Und dass einer das angeht, in dieser Situation, da hätte es nicht viele gegeben und irgendwelche Konzepttrainer, die hier 3 Jahre was aufbauen wollen, die kannst du da in dem Punkt nicht brauchen, weil Ende des Jahres und Ende der Saison so wird sich hier vieles ändern, entweder in Liga 1 oder in Liga 2, aber das wird passieren. Bereite daher, einen halben Jahr Vertrag zu geben, ist eine sehr, sehr gute Idee. Er ist auch jemand, der in diesem halben Jahr was bewegen kann, das haben wir auch schon gesehen. Ich halte ihn tatsächlich für niemanden, der was aufbaut, von daher müssen wir mal gucken, was dann im Sommer ist. Aber für dieses halbe Jahr mit dem Zielaufstieg aus den letzten 17 Spielen das Maximum rauszuholen, ist er, glaube ich, die bestmögliche Lösung, die wir hätten finden können jetzt in dieser Zeit.
Ja, und um Andres Argument zu unterstützen, ist nämlich das Problem bei Breitenreiter immer gewesen, dass er ein Problem hatte, in der zweiten Saison etwas aufzubauen. Aber bei allen Stationen, jetzt Ausnahme von Huddersfield, hat er in den ersten 10 Spielen bei Paderborn einen Punkteschnitt von 1,5 gehabt, auf Schalke von 1,9, bei uns 1,8 und bei Hoffenheim von 1,6. Das heißt, er ist der ideale Trainer, um ein Feuerwehrmann, um es mal so zu sagen, zu sein, um in einer Notsituation, wo man Erfolg braucht, den Erfolg zu liefern.
Absolut. Und ja, wir können uns angucken, wofür steht André Breitenreiter? André Breitenreiter kann mehrere Systeme spielen, das können wir schon mal ganz klar sagen. Das heißt, er kann zu unserem Kader passen, das kann funktionieren. Besonders gerne spielt er allerdings mit einer Dreierkette. Das hat er, also bei uns, wie gesagt, er hat bei uns oft gespiegelt. Das heißt, wir haben mal mit einer Dreierkette gespielt, wir haben mal mit einer Viererkette gespielt. Dann natürlich gerne im 4-2-3-1 und da habe ich schon die Leute auf dem Ohr, die sagen, ja, Offensivkonzept, ihr wollt ein Offensivkonzept. Wie kann man dann einen Trainer nehmen, der 4-2-3-1 spielt? Na, weil ihr keine Ahnung habt, weil ihr nicht wisst, dass im Offensivverbund dieses ganz schnell zum 4-3-3 wird und du damit schnellen Außenstürmern sehr wohl deutlich Überzahl im gegnerischen Strafraum schaffen kannst und damit Tore erzielen kannst. So, also von daher, erstmal grundsätzlich kann unser Kader taktisch gut zu André Breitenreiter passen. Der durchaus auch Offensivkonzept hat. Der aber eins besonders kann, ich kann es nur wiederholen, der kann eins ganz besonders, der kann den Gegner analysieren, kann die Schwachstellen des Gegners herausstellen und kann seine Mannschaft dann so einstellen, dass sie genau gegen diesen Gegner Erfolg hat. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, ist das denn als Spielidee ausreichend? Naja, solange du die Punkte holst, ist es ausreichend. André hat es gerade gesagt, Konzept hin, Konzept her. Es geht jetzt um den kurzfristigen, schnellen Erfolg. André Breitenreiter kann begeistern, André Breitenreiter kann überzeugen. Hat er in vielen Stationen gezeigt und kann diesen kurzfristigen Erfolg bringen. Ob wir mit dem die nächsten 3, 4, 5 Jahre erfolgreich sein werden, wahrscheinlich eher nicht. Wobei ich dann auch sagen muss, bei seinem ersten Versuch in Hannover ist er gar nicht so sehr an sich selbst gescheitert, sondern er ist vor allem an der Situation gescheitert, dass wir einen Kader hatten, der nicht ganz ausgewogen war. Wir hatten einen Sportdirektor. Ja, die beiden mochten sich geschenkt.
Ja, und Tobi, aber genau das ist natürlich...
Wir hatten einen Sportdirektor, der natürlich nicht besonders... Also Horst Held hat ihm da auch Spieler hingestellt, siehe Jonatas, wo man sagen muss, aus denen kannst du auch nichts mehr machen. Ja, entweder funktionieren die oder sie funktionieren nicht. So. Und das ist nicht unbedingt breites Sprech, André. Ich will nur sagen, also um den bei uns abschließend zu bewerten.
Aber Moment, wir sprechen aber auch über Julian Korb, Oscholek, LS. Also das sind ja jetzt nicht, das ist ja noch nicht mit Waffengewalt gezwungen worden. Also der wird da schon als Trainer auch Einfluss nehmen können. Also da würde ich ihn jetzt nicht so schützen wollen, Tobi.
Ich will ihn gar nicht schützen. Ich will nur sagen, das darf man
aber,
nicht
aber außer Auge lassen. Aber lass mich mal ganz kurz zu
Breitenreiter. Warte kurz. Das darf man nicht außer Auge lassen. Also na klar hatten wir dann in der zweiten Saison, Max hat es gerade gesagt, wir hatten natürlich, wenn man ehrlich ist, zu Beginn, ich weiß nicht, was 4., 5. Spieltag, Freitagabendspiel gegen Hamburger SV, wir gewinnen, sind Tabellenführer. Darf man bitte auch nicht gewissen. Wir hatten vergessen. Ja, aber wir hatten tolle Heimsiege, 4-2 gegen Borussia Dortmund. Das darf man alles nicht vergessen.
1,17 Punkte.
Ja, braucht man nicht diskutieren, Chris. Das Problem von André Breitenreiter wird uns ja gar nicht ereilen. Das Problem von André Breitenreiter ist, das ist jemand mit einem unfassbar hohen Selbstbewusstsein. Und Selbstbewusstsein kann ganz, ganz schnell zu Arroganz kippen. Und es ist frappierend. Es ist frappierend, dass er in allen Stationen, wo er gewesen ist, Max hat es gerade gesagt, in der zweiten Saison nicht das leisten konnte, was er in der ersten Saison versprochen hat. Und das kann uns aber egal sein, weil er ja Gott sei Dank nur bis zum Saisonende bleibt. Und wenn wir aufsteigen, wir ja hoffentlich dann jemanden holen, der dort was aufbaut. Von daher kann das ja eine Win-Win-Situation sein. Aber diese Entschuldigung, die hat Breitenreiter, und da könnt ihr euch die Pressestatements ja durchlesen, immer gehabt. Wenn es irgendwo nicht gelaufen ist, war es der Kader, waren es die Medien, war es der Platz oder was weiß ich nicht was, der Schiedsrichter im Zweifel. Wenn es gut gelaufen ist, war er das. Also das ist jetzt gar keine Generalkritik an Breitenreiter, aber ich denke, Breitenreiter sollten wir als das sehen, was er wirklich zumindest zu sein scheint. Ich hoffe zumindest, dass das so ist, nämlich der Trainer, der für ein halbes Jahr Hannover und Hannover 96, also mit Hannover meine ich natürlich die Menschen, hinter sich bringen kann für dieses Ziel Aufstieg. Und das ist, glaube ich, wirklich die bestmögliche Lösung, die wir da haben. Und er fängt doch jetzt schon an. Du schwabulierst doch da auch schon rum, Tobi, wie toll alles wird. Und wenn man sich Social Media anguckt, die Leute sind doch positiv wieder gestimmt. Dieser negative Drall ist weg. Ich glaube, wir werden... Doch, das ist schon mal ein Gefühl.
Dann gehen wir mal ganz durch.
Eben den O-Ton eingespielt, als die Chancen für den Aufstieg sind vergrößert, ein Moment der Stärke.
Das sind ja nicht unsere Fans. Also Sven Töllner ist ja nicht unser Fan. Aber,
nein,
aber
warte, die Medien werden.
Aber
ja,
warte,
nein,
aber
nein,
warte, nein, Blick warte, der warte, Fans warte. Richten. Ihr wartet jetzt alle kurz, weil jetzt holen wir einen Fan rein. Jetzt holen wir auch einen Fan rein, der euphorisiert ist. Und das hören wir uns jetzt kurz an. Herzlich willkommen, Regionspräsident Steffen Krach.
Ich möchte mich ganz herzlich bei Stefan Leitl und seinem Team bedanken für die Arbeit in den letzten 2,5 Jahren für Hannover 96. Und jetzt wünsche ich natürlich André Breitenreiter viel Erfolg in der Rückrunde. Ich glaube, wir alle wünschen uns als Fans, dass er das wiederholt, was er schon mal geschafft hat, nämlich den Aufstieg mit Hannover 96. Ich hoffe, wir feiern mit über 30.000 Roten am 18. Mai 2025 im Olympiastadion in Berlin den Aufstieg.
Ja, auf dem Rasen im Olympiastadion möchte er den Aufstieg feiern mit 30.000 Hannoveranern. Das ist ja mal eine Ansage, aber wir hatten ja auch schon mal eine Wette, dass er Freibier gibt für den Pokalsieg. Also weiß ich nicht, wie wir das sehen können. Also, aber das war zumindest mal ein Fan, André. Da hast du recht, da ist jemand euphorisiert, da ist jemand positiv. Ich habe aber auch ganz viel anderes gelesen. Was habe ich gelesen? Nicht innovativ. Aufgewärmtes schmeckt nicht. Kann nicht mit Jugendspielern. Woran machen wir das denn fest?
Aber das mit Jugendspielern ist doch völlig irrelevant.
Ja, warte,
wie ihr ihn wertet, nämlich Moment. Als Übergangslösung. Da ist es doch völlig egal, ob der mit der Jugend kann. Sondern das wäre doch ein Problem, wenn es ein Spiel, wenn es ein Trainer sein soll, der hier über die nächsten Jahre etwas aufbauen soll.
Ja, ja, auch das stimmt. Aber ich würde sogar sagen, das ist einfach Unfug. Also es mag stimmen für seine erste Zeit bei Hannover 96, da muss man aber ganz klar und fairerweise sagen, die Spieler aus dem Nachwuchs, die was taugten, die hatte Daniel Stendel schon in den Kader geholt. Und die haben auch unter André Breitenreiter gespielt, das müssen wir aber mal ganz Tobi, ehrlich sagen. Aber
Tobi, das Thema beiseite. Das ist
nein, das ist wichtig.
Nein, das ist nicht wichtig. Wichtig sind 17 Spiele. 17 Spiele und die Besten müssen spielen und vorne die Buden machen und hinten das Tor dicht halten. Und es ist egal, okay. Ob der 18 ist, ob der 35 ist, ob der 27 ist. Jugend als solches ist kein Qualitätskriterium. Ein Qualitätskriterium ist, wenn die Flanke kommt, dass du mit dem Kopf den Ball reinmachst. Ein Qualitätskriterium ist, wenn du den Doppelpass machst zum Abschluss und den Ball in den Winkel knallst. Das brauchen wir und da kann Breitenreiter mit Sicherheit, mit seinem Selbstbewusstsein und mit dem neuen Schwung und dem neuen Elan, aus einigen Spielern was rauskitzeln. Ob die dann jung oder alt sind, ist mir scheißegal. Okay. Wenn Halstenberg ab der 65. 3 Minuten noch länger laufen kann als vorher, ist es mir recht. Und wenn der Roche Trainer. Wieder auf den Platz kriegt, ja. Der jung ist, Trainer. Auch recht. Aber diese Jugendgelaber ist mir egal. Ich will aufsteigen und nicht mit Jugendspielern Fünfter werden.
Fair enough, aber es gibt vielleicht trotzdem Leute, denen es nicht ganz unwichtig ist, was mit den Jugendspielern ist, die jetzt Angst haben, dass Jugendspieler unter anderem Breitner keine Chance haben. Aber Max, das ist doch zu entkräften. Wir müssen doch nur mal gucken an seine anderen Stationen. Wir müssen gucken nach Schalke, wir müssen gucken nach Hoffenheim. Wir müssen zum FC Zürich gucken. Das ist doch das Gegenteil davon.
Also ich glaube, das kann man definitiv mit reinen Fakten entkräften. Beim FC Zürich hat er den 18-jährigen Wilfried Nyonto als Super-Sub eingesetzt. 36 Einsätze, 1500 Minuten, 15 Scorer. Der 20-jährige Beche Omerovic war mit 29 Einsätzen eine absolut gesetzte Stammkraft. Bei der TSG Hoffenheim haben Damar, Bischof und Turmschö ihre ersten Schritte im Profifußball gemacht. Tom Bischof wird inzwischen beim FC Bayern und RB Leipzig gehandelt und Turmschö hat sich zu einem Stammspieler entwickelt. Also ich glaube, dass das ein Irrglaube ist, dass André Breitenreiter nicht mit jungen Spielern umgeht oder junge Talente nicht ausbildet, weil wir damals keine jungen Talente hatten, die ihm noch hochgezogen werden konnten. Es gab ja in der zweiten Mannschaft, in der U23, keine qualitativ so hochwertigen Talente, die es wert waren, in der Bundesliga eingesetzt zu werden.
Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Das heißt, selbst wenn André, so ehrlich müssen wir ja auch sein, wenn André Breitenreiter den Aufstieg schafft, also ich erinnere mich, dann nehme ich jetzt ein Negativbeispiel, Michael Fronzek, unser 5-Spiele-Micha, völlig klar, Vertrag für 5 Spiele, Klassenerhalt, 500.000 Euro Prämie und tschüss. Und was ist passiert? Alex Jakobs hat im persönlichen Gespräch zu mir gesagt, ja, was soll ich denn machen? Ich kann doch den Klassenerhaltstrainer nicht rausschmeißen. Es hätte nicht mal jemand rausgeschmissen werden müssen. Da war es vertraglich völlig klar. Also machen wir uns doch Machen wir uns also bitte ehrlich, wenn André Breitenreiter aufsteigt, dann ist der nicht weg.
Doch. Und zwar, und das wird die späte Rache von Frontzeck sein, beziehungsweise nicht die späte Rache, sondern das späte Glück von Frontzeck sein. Diesen Fehler werden wir, Klammer auf, die entscheidenden und handelnden Personen, nicht noch einmal machen. Also da hoffe ich, also so blöd kann ja Hannover 96 nicht zweimal sein.
Na, wenn du jetzt aber alles gewinnst in der Rückrunde, dann
kommst du egal, also wunderbar. Du kommst doch an der Presse gar nicht vorbei.
Doch, kommst André. Du, und zwar aus folgendem Grund. Breitenreiter wird mit einem Win aus der Geschichte rausgehen. Sein Marktwert wird gesteigert, sein Name wird gesteigert und so weiter. Kann danach sich einen tollen anderen Job suchen. Wir werden aufsteigen und können dann was komplett Neues zusammenbauen. Und Markus Mann wird als Gewinner aus dieser Geschichte rausgehen. Die Alternative wäre ja, wir steigen nicht auf, dann wäre er sowieso weg, also Breitenreiter. Ja. Aber dann wäre auch Markus Mann weg und die Hälfte unseres Kaders. So. Und dementsprechend ist die Alternative des Fortbestehens der aktuellen Kontinuität kann nur heißen Markus Mann, kann nur heißen neuer Trainer, falls Aufstieg, wer auch immer das dann sein soll. Chris will wieder hier Stevie Schionolo haben. So, und deswegen ist ein einziger Job, und das ist, glaube ich, die große Stärke, ist nur, diese Mannschaft bis zum Ende so zu pushen, dass sie das Maximum 17 Mal rausholen und am Ende aufsteigen. Denn die Kritik, die genannt worden ist, ist doch richtig. Ich will nicht die Jugendspielerkritik. Der ist ideenlos. Natürlich ist der ideenlos. Der spiegelt viel zu viel, oder was er viel zu viel, er spiegelt sehr, sehr häufig. Du hast es gerade gesagt, Tobi. Das ist aber alles egal. Für diese 17 Spiele ist wirklich alles egal. Freunde, wir brauchen nie kein Konzept und nicht noch einen Dreijahresplan. Aufstieg und dann überlegen, wie geht's weiter. Oder wir steigen nicht auf, dann brennt hier sowieso alles. Nee, dann ist niemand mehr da. Dann können wir bei Null anfangen, mit wem auch immer.
Okay, dann seid ihr gegönnt. Ich lasse es auch so stehen, weil das klingt gar nicht so schlecht. Ich halte es für unrealistisch, aber das ist irrelevant. Gucken wir auch mal auf die Reaktion seines ehemaligen Kaders, mein Lieben. Also wir können ja viel reden. Wir haben den nie unter ihm trainiert. Wir waren nie Niklas Füllkrug, den er nach dem Spiel richtig zur Sau gemacht hat, weil er im Zweikampf im Training dann irgendwie sich beschwert hat, dass er da irgendwie getroffen wurde, dem er dann sagt, du hast im Spiel auch schon nur 20% Zweikämpfe hier gewonnen und siehst dich schon bei der Nationalmannschaft. So, das haben wir nicht erlebt, ja? Wie Breitenreiter dann auch mit den vermeintlichen Starspielern hart ins Gericht geht. Was wir erleben ist, dass wir sehen, unter dem Post von Hannover 96 auf Instagram gibt es Spieler wie Marvin Bakalorz, wie Salif Sané, der es sogar in seiner Story hat, wie Linden Meiner, ja, wie die wirklich dann das liken mit Herzen und alles Mögliche und sich freuen für Hannover 96, dass André Breitenreiter wieder Trainer ist. Das spricht jetzt ja nun nicht unbedingt dafür, dass es André Breitenreiter in den nur wenigen Monaten bis zum Aufstieg nicht geschafft hat, diese Mannschaft zu erreichen und sie für sie zu begeistern. Was unterstreicht, André, dass das für so eine Rückserie maximal reichen kann? Absolut. Aber jetzt kommen wir noch zu dem, was wir vielleicht noch brauchen. Weil, also Kenneth Schmidt haben wir darüber gesprochen, vorgestern, Transferfenster ist noch nicht offen, aber es gilt als verbrieft, dass er für 18 Monate zu uns kommt und ich bleibe dabei, damit ist endlich der Abgang von Bright Ari MB adäquat ersetzt. Natürlich hängt viel von seinem Körper ab. Da wird der André noch ein bisschen was mit ihm arbeiten müssen. Und was brauchen wir noch, Max? Also was hat unser Kader vielleicht noch nicht, was André Breitenreiter aber braucht?
Bevor Max startet, ein Hinweis noch, ganz kurz, Max, du darfst gleich voll reingauen. Ich gebe dir nämlich eine tolle
Überleitung. André ist heute der Reingrätscher, ja?
Warum ich auch bei Breitenreiter sehr, sehr positiv gestattet bin. Habt ihr euch den mal angeguckt mit seinen Hundeaugen? Ich glaube, es gibt keinen anderen Trainer, den wir kriegen könnten, der nochmal in der Lage ist, ein paar Cent mehr der Schatulle des älteren Herrn rauszuholen.
Ich freue mich, dass wir hier auf der sachlichen Ebene bleiben. Das ist wunderbar.
Ja, das ist sachlich. Das ist sachlich, Chris, weil er hat die Verbindungen zu Kind. Er hat die Verbindung nicht, auf freundschaftlicher Ebene. Ein gutes Verhältnis zu Kind.
Das hat er nicht.
Er hat genau das Gegenteil. Nein, andere Informationen. Du, deine André, Meinung, ich meine Meinung.
André, du hast doch Max
was gefragt. Ich bin nur kurz reingerätscht. Du verlängerst das auch gerade.
André Breitenreiter hat nach seinem letzten Engagement bei Hannover 96 gesagt, er würde nie wieder bei Hannover arbeiten, solange Martin Kind noch da ist. Gut.
Habe ich verstanden? Du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung. Wir haben unterschiedliche Informationen dazu. Ist egal. Mir geht es darum. Ich glaube, es gibt keinen anderen Trainer, den wir hätten kriegen können, der in der Lage sein wird, mehr rauszuholen aus dem Finanzsäckel noch in dieser Winterpause, um den Kader zu verstärken. Und wo
verstärken muss, kann Max gerade sagen. Lass Max doch mal rein, dein Hundeaugenscheiß da.
Ja, so weg von Hundeaugen kommen wir mal zu trockenen und sachlichen Themen und zu der Taktik. Also was kann man denn unter André Breitner für Fußball erwarten? Und ich habe jetzt mal Huddersfield und Hoffenheim außen vor genommen, weil das für mich Stationen sind, die nicht fair sind zu bewerten. Und habe mir mal den FC Zürich angeguckt, den ich damals auch verfolgt habe. Und da stand er ganz klar für einen relativ pragmatischen Umschaltfußball mit sehr klaren Vorgaben. Das ist elementar gegen den Ball, ist ein hohes und intensives Pressing gewesen, um den Gegner früh im Spielaufbau zu stören. Das heißt, man wollte das Spiel so beginnen, dass der Gegner erstmal ein bisschen Druck spürt. Dann hat man sich immer weiter fallen lassen, meistens in einem 3-5-2, 3-4-1-2, ist es mit einem Zehner und zwei Stürmern und zwei offensiven Außenverteidigern. Und dann hat man versucht, aus dem Ballgewinn immer so schnell und so effizient wie möglich umzuschalten. Das heißt, keine Pässe in die Seiten und nicht vielleicht nochmal einen Rückpass zum Torwart oder so, sondern der Sechser oder der Achter hat sofort den Ball auf den Zehner gespielt und vertikal in den 16er reingespielt. Und das könnte hier funktionieren, denn beim FC Zürich wurde nicht mit viel Ballbesitz agiert, und zwar mit 46,8%. Und wir haben aktuell einen Ballbesitzschnitt von 49,2%. Und die Mannschaft hat gezeigt, dass das Ballbesitzkonzept eines anderen Trainers zumindest nicht so gut funktioniert hat. Und so können wir die Stärken unserer Defensive so nutzen, dass wir nicht auf kontrollierten Ballbesitz setzen, sondern die Defensive als Konzept nutzen, um umzuschalten. Was wir dafür brauchen, ist im Kader neben Enzo Leopold ein spielstarken, zweikampfstarken Box-to-Box-Spieler. Und das sollte die Priorität Nummer 1 sein, die wir verpflichten sollten. Neben dem Box-to-Box-Spieler brauchen wir eine Schnittstelle auf der Zehner-Position. Für mich ist das aktuell Lee, der den Schweizer Mascherano, der damals bei Zürich diese Zehner-Position bekleidet hat, relativ ähnelt im Spielertyp. Also ein kleiner, dynamischer, wendiger Spieler, der selber aufdreht. Aber ich würde vom Prinzip her gerne nochmal jemanden verpflichten auf dieser Position, um noch einen Zehner hinter Lee zu haben. Rein taktisch sehe ich dann einen 3-4-1-2 mit einer Dreierkette bestehend aus Neid, Halstenberg und Neumann. Zunächst Vdovic mit einer Idee, vielleicht Yannick Rochelt auf diese linken Schienenposition zu stellen. Denn mein Argument ist, dass er das bei Elversberg erstens schon mal gemacht hat und das Problem gegen den Ball bei Rochelt nie so gewesen ist. Und so hast du links eine offensivere, gefährlichere Option im Vergleich zu Vdovic, der sich ja ein bisschen schwierig tut, immer in der Offensive zu agieren. Dann habe ich, stand jetzt Christiansen Leopold, weil die Alternative durch den fehlenden Fabian Kunze fehlt, mit Moroja daneben und vorne eben Lee in Gankam und Tresoldi. Und ich glaube, dass so eine Formation mit dem System, wie es geplant ist von Breitenreiter, oder wie ich mir es erhoffe, dass es ähnlich wie in Zürich ist, durchaus in der Lage sein, die meisten Spiele zu gewinnen.
Ja, ich wünsche mir, dass wir Louis Oppi von Arminia Bielefeld zurückholen, dass wir da wirklich einen deutlich in der Offensive besseren linken Schienenspieler haben. Ich wünsche mir einen Sechser, einen echten Sechser. Und ich wünsche mir tatsächlich einen Zehner. Und da kommt eine der größten Fehlentscheidungen nach der Entscheidung Dirk Dufners, Marcel Halstenberg aus der U23 damals nicht zu verlängern, nämlich Wörl nach Bielefeld erneut zu verleihen. Für mich ist das ein Muss-Transfer, der muss einfach zurück, koste es, was es wolle. Wir brauchen Wörl und dann ist es für mich eine runde Sache. Also, zwei Bielefelder gleich, Oppi und Wörl. Und den Sechser, den müssen wir noch suchen. Und dann wäre ich zum Beispiel zumindest für die Rückrunde zufrieden.
Dann müssen wir Oppi und Wörl auf jeden Fall nie wieder einen Telefonanruf entgegennehmen, glaube ich. Also dann reißen die uns die Ohren ab.
Naja,
sie kommen ja auch. Wenn das vertraglich überhaupt möglich ist, weiß es ja nicht. Ich glaube, es muss schon vertraglich festgehalten sein, ob du eine Laie jederzeit auflösen kannst. Ja, das stimmt.
So kenne ich es auch Football-Manager. Sachebene erzählt, da war doch irgendwas mit Sachebene, habe ich gehört. Habt ihr euch mal Spiele von Arminia Bielefeld angeguckt, außer diese komischen Pokalausreißer? Sprecht ihr mal mit Arminia Bielefeld-Fans? Das sind gute Drittligaspieler, absolut, die machen da ihren Job. Aber ein Oppi und ein Wörl in eine Mannschaft zu bringen, um damit aufzusteigen als Kaderversteckung, also Freunde, ganz ehrlich, das kann ja ernst sein. Wenn du aufsteigen Doch. Willst in diesem Jahr, brauchst du Verstärkung zum aktuellen Kader. Und da ist weder Wörl noch Oppi eine absolute Verstärkung für diese Mannschaft und schon gar nicht in Bezug auf Aufstiegsrennen oder gar Bundesliga. Also Leute.
Du hast auch Enzo Leopold hier schon tot geredet. Also auf deine Meinung kann ich auch nicht immer zu 100% vertrauen.
Aber André, wer ist es dabei, dass wir da links und im Zentrum noch jemanden brauchen?
Links nein. Also wenn wir die Schatulle öffnen können, dann gerne überall. Ich bin eher dabei.
Der Alte hat das Säckel auch gemacht. Der Alte hat
Säckel. Ja, wenn der Säckel auf ist, als allererste Priorität, ist das der Mittelfeldspieler. Die Vernetzung, die Verknüpfung unserer Dreierachse hinten, Zieler, Hals, Neumann, ab nach vorne. Den brauchen wir. Ohne den, wir brauchen jemanden, der da 5, 6, 7, 8, 9, 10 Assists irgendwo herzaubert. So. Und wenn wir dann noch mal einen bekommen könnten, und der würde mir eigentlich schon reichen, dann würde ich tatsächlich sagen, dass wir wahrscheinlich vorne noch was brauchen. Die linke Seite ist schwierig zu bekommen im Winter. Es gibt nicht sehr, sehr viele gute Linksspieler, Offensivspieler mit einem linken Fuß, die uns direkt weiterbringen. Das muss ich fairerweise sagen. Wir haben im Sommer offensichtlich uns ein bisschen vergriffen. Das können wir jetzt aber nicht mehr korrigieren, glaube ich.
Vielleicht schafft es ja aber auch der neue Trainer André Breitenreiter aus Dortmund, das rauszuholen, mit dem er gekommen ist. Denn ich bleibe dabei, sein bestes Spiel für uns war das ohne Training, ohne Vorbereitung in Düsseldorf. Gut, also bleiben wir gespannt. Also wir haben es besprochen, Stefan Leitl nicht mehr Trainer bei Hannover 96, André Breitenreiter zumindest für den Rest der Saison der Trainer, der uns den Aufstieg sichern soll. Wir haben unsere Einschätzung gegeben. Ich weiß, es wird heiß diskutiert werden. Ich freue mich auf die Rückrunde. Ich freue mich auf den André Breitenreiter Fußball. Ich freue mich auf den hannoverschen Trainer und bin sehr gespannt, wie das ausgehen wird. Und freue mich darauf, euch alle auch im Stadion zu sehen dann. André, leider könnt ihr ja dann, wenn ihr auf der West seid, nicht in Nordoberrang kommen. Aber gut, das ergibt sich irgendwie. Da finden wir uns schon.
Vorher und nachher auf jeden Fall. Und wenn nicht, kommst du auch mit auf die West. Wo ist das Problem?
Eher nicht. Aber vielen Dank für das Angebot. So, aber in diesem Sinne, ihr Lieben, also freut euch, kommt gut ins neue Jahr, das kann ich nur wiederholen, was ich vorgestern schon gesagt habe. Bleibt 96 und uns weiterhin gewogen und treu und denkt immer daran, 96, alle und bis im neuen Jahr. Jetzt aber auch wirklich.
Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.